Hier ist die B-Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 174. Folge mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Und ich muss sagen, ich habe meine Auszeit letzte Woche richtig genossen. Ich fand den Podcast mit dir und Dennis zur AI-Zukunft von Apple sehr kurzweilig und unterhaltsam. Ich bin trotzdem heute so müde wie selten zuvor. Das ist doch der richtige Einstieg in diese Episode. Aber insofern kann es mich nur aufmuntern, wenn du uns gleich zum Anfang heute erzählen wirst, warum FSR 4.1 auf RDNA 2 alias RX 6000 denn so lange braucht. AMD hat sich dazu geäußert und du bist ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen. Hier Deep Dive trapsen. Weil es so schön dazu passt, FSR 4 auf alten Grafikkartenarchitekturen. Im Juli kommt der FSR 4 für RDNA 3 und da können wir diese Woche mal wieder über die Steam Machine reden. Die kommt wahrscheinlich jetzt wirklich kurzfristig auf den Markt. Hier im Hintergrund, falls das heute etwas rauscht und ihr lauscht, hört ihr die erste I.O. von Noctua laufen. Die ist aktuell noch bei mir im Testsystem. Ich habe es nach der Computex leider nicht geschafft, den Test zum Fall des Embargos online zu stellen. Die Ergebnisse im Netz zeigen mir aber einmal mehr, man muss da wirklich penibel vorgehen und sich genau überlegen, was man macht und wie man es präsentiert, damit am Ende nicht Leser weltweit vor verschiedensten Szenarien Tests stehen und eigentlich gar nicht wissen, wie gut das Produkt ist. Du feierst das Steam Next Fest, möglicherweise oder auch nicht. Keiner feiert die Speicherpreise und zum Abschluss feiern wir aber nochmal die ersten drei Community-Benchmarks im neuen Setup und insbesondere du, weil, ja, ist das Leben nicht schön, oder? Lass uns anfangen, auf geht's. Fabian, FSR 4 kommt ja auch für alte Architekturen. Da hattest du ja drüber berichtet, war es der 1. Mai? Es war doch irgendein Feiertag.
Es war ein Freitag oder sowas, oder ein Feiertag Mitte Mai.
Ja, ein Feiertag war es. Ja, und da hieß es ja, es kommt im Juli für RDNA 3, was ja auch die Steam Machine betreffen würde, mit einer RDNA 3 APU, aber dazu kommen wir gleich nochmal.
Nee, es ist keine APU.
Ja, hast du recht, es tut mir leid, aber es ist trotzdem ein Custom-Design auf
ja,
einer,
so richtig so ein weiß. OEM kann man es vielleicht ja nennen.
Aber jetzt rede ich schon wieder über das zweite Thema vor dem ersten. Und FSR 4.1 für RDNA 2 kommt ja auch noch, aber erst 2027. Und wir hatten neulich schon mal angerissen, woran es liegt, aber AMD hat sich jetzt im Interview auf der Computex gegenüber TechPower abgeäußert und die hatten jetzt im Nachgang der Messe nochmal drüber berichtet. Und du kannst mir jetzt erzählen, weil ich habe den Bericht nicht in Gänze gelesen, sondern ihn nur überflogen. Woran liegt es denn nun und kann denn da am Ende trotzdem was draus werden? Oder ist das eigentlich Mist?
Ja, also sie hatten sich ja Mitte Mai bereits dazu geäußert, wie sie das auf einer RDNA3-Grafikkarte machen. Und ich muss jetzt auch nochmal den kleinen Disclaimer verabschieden. Ich spreche jetzt von RDNA 3, weil ich mich auf die Architektur beziehe, aber es gibt ja aktuell noch so ein bisschen, ja, schwebt da ja die Frage mit im Raum. RDNA 3, ist das einfach generell RDNA 3? Was ist mit RDNA 3.5? Oder gilt das, was AMD da angekündigt hat, wirklich nur für Radeon RX 7000 auf dem Desktop mit diskreter Grafikkarte?
Das auch RDNA 3 nutzt.
Ja. Genau, aber also inwiefern hier wirklich alle RDNA3-Produkte profitieren werden, da ist aktuell noch ein Fragezeichen hinter und da gab es mal wieder widersprüchliche Aussagen von AMD, aber ich spreche jetzt von RDNA3, nur nicht dann falsche Schlüsse draus ziehen. Aber auf RDNA3 funktioniert das Ganze dann ja über INT8 statt FP8. Und da hatte ich, glaube ich, zur Ankündigung des Ganzen auch schon ausführlich drüber gesprochen. Deswegen soll das jetzt hier nur nochmal vorab geschoben werden. Es geht im Endeffekt darum, dieses Fließkomma-Format, Gleitkomma-Format auf eine Ganzzahl umzustellen. Das geht im Endeffekt mit bisschen Aufwand so, dass das Ergebnis qualitativ identisch ist. Also man hat ausreichend viele Werte, um das Modell und dessen Gewichte sinnvoll abbilden zu können, sodass bei der Qualität, wenn man das Ganze ordentlich macht, mit einem nicht identischen Ergebnis, weil das ist halt alles nicht super deterministisch dann, aber ein vergleichbar gutes Bild wird da absolut möglich sein. Und dann ist nur die Frage, wie schnell läuft das? Das heißt, hier haben wir eventuell die Situation, dass der FPS-Zugewinn eventuell kleiner ist als bei RDNA4. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es ist gar nicht so wichtig, weil man das Upsampling so viel offensiver stellen kann, dass das locker wettgemacht wird.
Ja.
Soweit zu RDNA 3. Wussten wir schon, hat AMD nochmal bekräftigt.
Kommt auf RDNA...
Bitte?
Kommt im Juli.
Kommt im Juli. Sie haben auch nochmal gesagt, dass sie da in kurzer Zeit vor der Veröffentlichung, wenn das dann wirklich bevorsteht, nochmal näher zu sprechen wollen. Also denn, wie gesagt, Performance ist ja noch eine Frage, genauso halt die Unterstützung konkreter Produkte. Wenn es dann im Juli kommt, dann wird das wohl in den nächsten Wochen auch soweit sein, dass sie sich dann nochmal zu äußern werden.
Ja.
Wo sie sich noch, zumindest im Mai, gar nicht spezifisch zu geäußert haben, war RDNA 2. Sie haben gesagt, das kommt. Sie haben gesagt, das kommt Anfang 2027. Aber sie haben nicht einmal gesagt, ob das dann Int 8 sein wird oder was auch immer. Und ich habe jetzt mal angenommen, es wird Int 8 sein und man geht auch aktuell davon aus und die bisherigen Leaks haben ja auch da auch hingehäutet, dass es auch wieder Int 8 sein wird. Int 8 wird bei und RDNA 2 kann nämlich Int 8 vergleichsweise effizient beschleunigen.
Also da erinnern wir uns ja auch zurück, wie gesagt, an diesen Leak, ne, dass das ja alles schon dann möglich war aufgrund des von AMD aus Versehen freigegebenen SDKs irgendwann im dritten Quartal letztes Jahr, viertes Quartal,
ich weiß nicht. Es war das dritte noch,
nach der Gamescom. Genau.
Und RDNA 2 macht das aber nicht über separate Schaltkreise, so wie das bei RDNA 4 der Fall wäre, oder zumindest ein Stück weit über, RDNA 4 hat ja, wenn man so möchte, KI-Einheiten, oder zumindest wie bei RDNA 3 über ein Stück weit separate Hardware. Also RDNA 3 hat ja keine vollwertigen KI-Einheiten, aber es ist so ein bisschen ausgelagert. Bei RDNA 2 ist das überhaupt nicht der Fall. Bei RDNA 2 kann Int 8 zwar effizient beschleunigt werden, will heißen, es läuft dann auch schneller als beispielsweise Int 16 oder Int 32, also eine ganz normale Integer.
Ja.
Aber es läuft in den gleichen Registern, mit den gleichen ALUs. Das heißt, in so einem 32-Bit-Register, wo also eine Integer, eine Ganzzahl mit 32-Bit-Genauigkeit reinpasst, werden dann einfach 4 8-Bit-Integer hintereinander geschrieben. Die haben da Platz, offenkundig. Es gibt aber bei RDNA 2 spezielle Anpassungen, dass die Hardware diese vier Zahlen dann auch auseinanderhalten kann. Normalerweise wäre das nicht so einfach, vier Zahlen da reinzuschreiben und dann damit zu rechnen, weil die Hardware so verdrahtet ist, dass eventuelle Überläufe dann sich auf das nächste Bit auswirken. Und sobald man anfängt zu multiplizieren und zu dividieren, wird das nochmal viel komplizierter. Da muss man halt eingreifen und der Hardware entsprechende, Schaltungen mitgeben, dass sie das auseinanderhalten kann, dass sie das auch so behandeln kann, als wären es vier separate Zahlen. Das hat AMD damals gemacht. Das nutzt man jetzt aus. Und auf dem Papier kriegt man es damit tatsächlich hin, dass Int 8 von einer RDNA 2 Grafikkarte auch viermal so schnell beschleunigt werden kann wie Int 32. Und man muss dazu sagen, Int 32 wird von RDNA 2 Grafikkarten über die gleichen Shader beschleunigt, die auch FP32 machen. Also das ist da alles zusammengelegt. Das heißt, die Schaltkreise, die Schaltwerke, die Rechenwerke, die Kerne, die eigentlich für die 3D-Grafik zuständig sind, für das Spiel selbst, die machen dann hier auch noch Int 8. Aber diese Skalierung von um den Faktor 4, die existiert nur in der Theorie. Also wenn wir uns zum Beispiel in der Radeon RX 6900 XT anschauen, die käme damit durchaus auf über 90 TOPS Int 8 Leistung. Das ist stark. Ich glaube, das ist mir immer bei der XTX, bei der 7900 XTX auch noch angeschaut. Die hat ungefähr 120 TOPS. Also man ist hier wirklich stark unterwegs dann, aber das funktioniert eben nur, wenn alles perfekt läuft. Ne? Wenn auch immer genau vier Werte so kommen, dass sie in ein Register reingestopft werden können. Denn der Register kann damit trotzdem immer nur eine Operation durchführen. Also er kann nicht auf vier Int 8s gleichzeitig verschiedene Berechnungen durchführen. Das funktioniert natürlich nicht.
Ja.
Und gut, generell können alle Register einer Partition nur die gleiche Berechnung durchführen. Also es muss halt wieder alles so parallelisierbar sein, dass es funktioniert. Die Daten müssen genau richtig vorliegen, alle rechtzeitig da sein und so weiter und so fort. Also ein Speedup von um den Faktor 4. Theorie, ja. In der Praxis, in Spielen, wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Wie hoch er dann sein wird in der Praxis, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das kommt dann auf den Workload drauf an, aber es wird wahrscheinlich niedriger sein. Das heißt, man hat schon mal das Problem, man wird die Leistung, die man auf Athena 4 und auch auf Athena 3 noch abrufen kann für FSR 4, die liegt hier gar nicht vor. Mhm. Und das war jetzt schon das Best-Case-Szenario mit einer 6900 XT. Wir haben jetzt zum Beispiel auch noch eine 6500. Ich weiß gar nicht, ob die XT hat oder nicht, aber...
Egal.
Ja. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem, was dann daraus hervorgeht, wenn AMD diese ganz normalen 32-Bit-ALUs verwendet, dann läuft FSR 4, ich habe es schon angedeutet, auf der gleichen Hardware wie das Spiel selbst, wie die 3D-Engine des Spiels, wie das Rendering der Frames. Das heißt, hier hat man eine direkte Konkurrenz zwischen Rendern des Frames und Absampeln des Frames.
Mhm.
Dass es so eine Konkurrenz gibt, das ist prinzipiell nicht neu. Das ist auch für allen RTX-Grafikkarten auch so und auch auf Athena 4-Grafikkarten. Diese Konkurrenz beschränkt sich da aber auf die auf den Stromverbrauch beziehungsweise eine maximale TDP, die nicht überschritten werden darf.
Mhm.
Das heißt, DLSS hat zwar die Tensor-Cores, auf denen es separat laufen kann und frei schalten und walten kann, aber die dürfen halt nicht volle Power laufen, diese Tensor-Cores, wenn gleichzeitig das Rendern volle Power läuft, weil die Grafikkarte sonst natürlich mehr Strom verbrauchen würde. Das heißt, da muss gehaushaltet werden. Und das ist bei Athena 4 genauso. Aber den Stromverbrauch, den kann man da relativ dynamisch und relativ schnell in Sekundenbruchteilen anpassen. Das ist also relativ viel Spielraum.
Ja.
Bei Athena 2 hingegen ist es so, dass eine konkrete Konkurrenz um die gleichen Schaltwerke stattfindet. Das heißt, diese Schaltwerke, die bisher angewiesen sind, dass sie den Frame rendern müssen, die in ihren Registern und im Level 1 Cache und im Level 2 Cache und im Level 3 Cache, also dem Infinity Cache, die in diesen Registern all die Daten haben, die sie eigentlich für den nächsten Frame schon wieder brauchen würden,
ja,
die müssen erstmal alle rausschmeißen.
Platz schaffen.
Müssen dann die Daten laden, die sie brauchen, um das Upsampling durchzuführen. Also das Machine Learning Modell muss geladen werden aus dem VRAM. Es muss auch entsprechend angewiesen werden, hey, alle aufhören, wir müssen jetzt was anderes machen, legt mal eure Stifte beiseite und kümmert euch schnell um dieses neue Problem, was hier reingekommen ist. Diese ganzen Kerne müssen sich da umgewöhnen, also das nennt man im Endeffekt einen Kontext-Switch, einen Kontextwechsel, und das geht auf einer GPU sehr viel einfacher auf einer CPU, aber es braucht trotzdem Zeit und Ressourcen. Was erschwerend hinzukommt, man kann natürlich erst dann mit dem Upsampling beginnen, wenn alle Daten des Frames fertig gerendert sind, denn die bedingen sich ja gegenseitig. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, okay, die ersten paar Shader, die ersten paar Kerle sind fertig mit ihrem Workload, die haben ihr Soll getan für diesen Frame, die können jetzt schon mit dem Upsampling anfangen. Nein, die müssen warten, bis der Frame von allen Shadern fertiggestellt wurde, damit man dann das Rohbild, die Rohdaten, wenn man so möchte, hochskalieren kann auf die gewünschte Auflösung. Man kann natürlich vielleicht schon vorher mit dem nächsten Frame anfangen, aber auch der muss dann ja wieder komplett ausgelagert werden. Also das bedeutet, alle Daten, die aktuell im Kern drin sind, die müssen einmal gepackt und in den VRAM geschoben werden, um sie dann später wieder laden zu können, um weiterzumachen, wenn das Upsampling durch ist. Es ist also nicht nur eine Herausforderung, auf die notwendige Leistung zu kommen, weil man die halt eben nur über diese, also weil der Faktor 4 hier halt nicht aufgeht, sondern es ist noch eine zusätzliche Herausforderung beim Scheduling, also der GPU die Anweisungen zu geben, was sie machen soll, in welcher Reihenfolge, und bei der Bandbreite.
Mhm.
Also Athena 2 hat hier noch den Vorteil, dass man den Infinity Cache hat. Möglich, dass es ohne den gar nicht mehr funktionieren würde. Aber es ist wirklich alles auf Kante genäht.
Und was ist jetzt aber jetzt nochmal für die ganz Blöden wie mich? Was ist jetzt, warum ist das bei FSR 3 nicht das Problem?
Bei FSR 3 ist es ein bisschen weniger das Problem, weil es nicht genau die exakt gleiche Hardware ist, beziehungsweise die gleichen Schaltkreise, durch die hier sowohl die Daten des Frames durch müssen und dass die Upsampling-Daten.
Okay, reicht mir als Antwort.
Also man kann quasi mehr Daten einfach erstmal, es ist nochmal was anderes, einfach zu sagen, okay, wir warten jetzt mal in diesem Block, in diesem Teil der GPU, lassen alles wie es ist, lassen alles stehen und liegen und kümmern uns mal kurz um eine andere Sache und gehen dann zurück an das Projekt, an dem wir eigentlich dran waren, wo aber noch alles an Ort und Stelle ist. Das ist deutlich einfacher, als zu sagen, okay, einmal alles vom Schreibtisch werfen, hier muss was anderes hin und danach dann alles wieder auf den Tisch legen, um weiterzuarbeiten. Und das muss RDNA 2 machen. Okay. Das ist blöd. Und selbst wenn all das dann gemacht ist, selbst wenn man erfolgreich alle Daten, an die man eigentlich gerade war, gepackt und gespeichert hat im VRAM, man sich das Modell geladen hat, alle Shader bereit sind, dann beginnt ja eigentlich erst die Arbeit, nämlich den FSR-Algorithmus laufen zu lassen. Das kann, je nachdem, wie stark die GPU ist, welches konkrete Modell man da hat, beziehungsweise welche Upsampling-Stufe, das kann 2 bis 4 Millisekunden dauern, beispielsweise. Wahrscheinlich dann auf einer RDNA 2 GPU eher so in den Bereich 4 Millisekunden, bis FS4 dann durchgelaufen ist. Und wohingegen eine RTX-Grafikkarte oder eine RDNA 4-Grafikkarte zu dem Moment, wo das Upsampling beginnt, schon beginnen kann mit den Vorbereitungen für den nächsten Frame oder ob der nächste Frame schon überhaupt gerendert werden kann, je nachdem, wie es die Energiewirtschaft halt zulässt, hängt RDNA 2 dann halt erstmal in der FSR-Phase. Das heißt, diese 2 bis 4 Millisekunden, die fehlen unmittelbar von der zur Verfügung stehenden Rechenzeit für den nächsten Frame.
Ja.
Zum einen steigt dann natürlich die Latenz um genau diesen Wert, zum anderen fehlt einfach dann Rechenzeit. Das heißt, ich habe zwar das Upsampling, was mir ja eigentlich mehr FPS generieren soll, aber mir fehlt dann plötzlich Rechenzeit für den nächsten Frame, der dann nach hinten wandert. Das heißt, im Endeffekt sinkt meine Framerate dann mit Upsampling. Also zumindest, wenn nicht optimiert entsprechend.
Ja.
Und da hat AMD eben gesagt, ja, das ist aktuell das Ziel, dass sie den FSR 4.1 Algorithmus auch auf RDNA 2 zum Laufen kriegen und das bräuchte noch Arbeit, haben sie gesagt. Also the necessary background work is still required, hat TechPowerUp da geschrieben. Und das Ziel sei es dann, eine flüssige Erfahrung für RDNA 2 Spieler zu ermöglichen, ohne negative Einschränkungen bei der Leistung. Das Ziel ist es also irgendwie, den FSR 4-Algorithmus deutlich schneller zu machen auf RDNA 2. Und
ja, wie macht man das?
Ja, das ist die Frage. Und da hat sich AMD auch noch nicht zu geäußert. Ich meine, wenn sie auf der einen Seite sagen, sie sind da noch dran am Arbeiten, also das ist nicht so, dass das schon fertig ist, sie es nur noch optimieren müssen, sondern sie sind da tatsächlich noch am Arbeiten, dann können sie wahrscheinlich noch nicht drüber reden, vielleicht wissen sie es selber noch nicht. Also wahrscheinlich vorstellbar ist zum Beispiel, dass man einfach mit weniger Daten rechnet. Also man sagt einfach, okay, wir nehmen statt 100% der Daten, machen wir es mit 80% oder probieren es mal mit 60% der Daten. Wir schauen, wie gut ist das Ergebnis noch. Wenn es so viel schneller ist, super. Wird beim Scheduler optimieren können. Man wird da ordentlich den Code noch anpassen müssen. Und das bedingt dann aber natürlich die Frage, wie sieht es denn dann mit der Qualität noch aus? Also wenn hier offensichtlich das Ziel ist, dass die Leistung stimmt, was ich auch nachvollziehen kann, also es bringt ja nichts, Upsampling drüber laufen zu lassen, wenn dann zwar die Bildqualität endlich wieder zeitgemäß ist, aber die FPS einbrechen, wenn das Ziel Leistung zu fixen.
Und auch wenn es dann besser aussieht, würde ja niemand akzeptieren, dass das Niveau der FPS auf dem vom nativen Rendering ist. Ne? Also ich meine, ja, man erwartet davon ja grundsätzlich, also die Erwartung ist natürlich, dass es besser aussieht und viel mehr FPS bei rumkommen. Da aber muss man wahrscheinlich Abstriche machen, aber es würde keiner akzeptieren, dass es besser aussieht, aber nicht mehr FPS bei rumkommen.
Aber beides, also sowohl mehr Leistung, beziehungsweise überhaupt die gewohnte Leistung, also die gewohnte FSR-3-Leistung, die kriegen wir ja auch auf einer RDNA-4-Grafikkarte nicht, ja. Weil der FSR-4-Algorithmus halt eben anspruchsvoller ist. Ne? Also auch wieder aufpassen hier, ich rede vom gleichen Upsampling-Profil, ja, ja. Ne? Also Quality mit Quality verglichen. In der Praxis ist das überhaupt nicht so schlimm, weil ich auf einer RDNA-4-Grafikkarte FSR-4 Performance nutzen kann, und es sieht besser aus und hat dann auch deutlich mehr FPS als FSR3 Native auf was auch immer für eine Grafikkarte. Aber wenn ich Quality mit Quality vergleiche, brauche FSR4 mehr. Und das gilt zwangsläufig auch für RDNA2, aber ich kann mir vorstellen, wenn Sie sagen, Sie wollen die Leistung in etwa fixieren, dass es hier nicht zu Einschränkungen kommt, dann muss es die Einschränkungen aber, so wie AMD das beschrieben hat bei der Hardware und so wie ich das auch selber nochmal recherchiert habe, also es wäre sehr verwunderlich, wenn es dann nicht Einschränkungen an anderer Stelle geben würde. Und das wird dann bei RDNA 2 eventuell vermutlich die Bildqualität sein. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
Alle 10 Minuten, kleine Erklärung, wird hier übrigens die AIO hinter mir lauter. Also wenn ihr das Rauschen lauschen könnt, dann wird es alle 10 Minuten ein bisschen. Ich habe das jetzt ja, ist ein bisschen automatisierter Prozess. Wobei ich hier, Fabio, Entschuldigung, dass ich kurz ablenke, schon mal wieder den Blick auf die Messwerte werfe und mich frage, wie das denn überhaupt alles sein kann. Zurück zum Thema.
Ich habe sie noch nicht gehört, deine AIO.
Ja, großartig. Also sie ist einfach so leise. aber sie läuft gerade im Balanced-Modus und da hört man die Pumpe schon auch. Also wer erwartet hat, dass die Noctua AIO quasi unhörbar ist bei der Pumpe, was Quatsch ist, weil sie haben ja nicht gesagt, sie ist unhörbar, sondern sie ist leiser, der hat sich dann doch auch getäuscht. Zurück zum Thema. Was ja noch ein ganz interessantes Detail in dem Artikel von TechPowerUp ist, ist, dass sie sagen, dass AMD plant, das alles sometime in 2027 fertig zu haben. Da weiß man jetzt leider auch nicht so richtig, ne? Haben sie das wirklich so gesagt? Haben sie es aus Versehen so gesagt? Oder ist es jetzt nur so im Artikel gelandet? Weil eigentlich hieß es ja mal Anfang 27, ja, Anfang 27 ist auch irgendwann 27, aber du hattest das ja auch direkt angemerkt.
Dauert es länger? Sie meinten im Mai noch bei ihrer generellen FSR4 kommt auf ältere GPUs Ankündigung Anfang 27, was wahrscheinlich das erste early. Quartal meint, was also Januar bis März. Jetzt hieß es im Bericht von TechPowerUp irgendwann in 2027, beziehungsweise halt sometime genau in 2027. Kann man jetzt wieder nur spekulieren. War das vielleicht ein Mitarbeiter, der gar nicht wusste, dass der Zeitraum offiziell schon eingegrenzt wurde auf Anfang? War der sich vielleicht unsicher, ob er das sagen darf mit Anfang? Oder hat er das unbedacht gesagt? Der einfach nur so, ja, irgendwann 27, hat im Hinterkopf gedacht, Anfang. Aber also wir wissen es nicht, ob das jetzt ein offizielles Statement ist. Aber es kann natürlich sein, dass dieses Anfang 2027, dass das bei AMD intern eh schon wieder gefallen ist, das Datum.
Gut. Ärgert diejenigen, die auf RDNA2 unterwegs sind und sich wirklich darüber freuen würden, wenn sie FSR 4.1 endlich nutzen könnten, wobei, wie du angemerkt hast, wahrscheinlich eben nicht 1:1 in der Qualität, wie man es auf den größeren Grafikkarten oder auf den neueren Architekturen nutzen kann, beziehungsweise aktuell auf RDNA 4 und dann ab Juli, was ja nochmal bestätigt wurde, auf RDNA 3.
Ja, das Absurde an dieser Situation ist eben, dass wir ja im Herbst letztes Jahr oder seit Herbst letzten Jahres ja eigentlich diesen Leak haben und die Modelle ja durchaus in irgendeiner Art und Weise über Frickelei und Bastelei lauffähig sind, auch auf RDNA 2. Also es gibt ja Leute, die FSR 4 auf RDNA 2 Grafikkarten nutzen.
Über Tools wie OptiScaler und soweit ich das mitbekommen habe, musste man ja eine ganze Zeit lang einen relativ alten Treiber benutzen, aber auch das wurde jetzt ausgehebelt. Wenn ich mich da nicht völlig falsch an etwas erinnere. Da hast du schon recht, das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen absurd und auch darüber wird ja wieder in deinem Bericht zum Thema diskutiert in der Community, wie kann das sein? Das Argument für AMDs Vorgehen ist natürlich, dass es irgendwie garantiert laufen muss und so weiter und so fort.
Und dann unglücklich. Vielleicht nochmal, gerade die RDN2-Nutzer, die warten jetzt natürlich schon eine ganze Weile. Ja. Mhm. Die GPUs sind inzwischen, also die werden über 6 Jahre alt, wenn FSF4 dann kommt. Kann sich natürlich die Frage nach der Relevanz stellen, inwiefern das jetzt 6 Jahre später noch unbedingt nötig ist. Auf der anderen Seite kann man auch mal noch hinweisen, dass wir ja halbjährlich nachfragen, welche Grafikkarten nutzt die Community. Und in diesen halbjährlichen Nachfragen gab es keinen Zeitpunkt bisher, in dem RDNA 3 weiter verbreitet war als RDNA 2. Mhm. Es war immer umgedreht. Also die RX 6000er Grafikkarten, die haben einen höheren Marktanteil bezogen auf die Computerbase-Community als die RX 7000 Grafikkarten. Das heißt, da warten eigentlich mehr Leute auf vernünftiges Upsampling als bei RX 7000.
Ja, interessanter Ausritt, Fabian. Warten wir es ab, was dann sometime 2027 auf die Inhaber von RDNA 2 GPUs und IGPUs zukommt. Wobei auch da ist ja fast schon wieder die Frage, sind das denn die IGPUs, ne? Im aktuellen Ich glaube, es ist das Xbox RG Ally ohne X.
Steam Deck doch auch, oder nicht?
Ja, im Steam Deck auch. Und damit hast du natürlich perfekt die Überleitung gelegt, aber wir bleiben ja irgendwie im Thema. FSR 4 für RDNA 3 kommt im Juli und da hatten wir neulich im Mai ja schon gemutmaßt, das könnte doch auch daran liegen, dass dann doch schon jetzt irgendwann und nicht erst noch 2026, so war ja zuletzt Valves Aussage, die Steam Machine erscheinen wird, die eine RDNA 3 GPU nutzt und verschoben wurde Anfang des Jahres, wo sie ja eigentlich schon erscheinen sollte, mit Verweis auf die Liefersituation, insbesondere in Bezug auf den Speichermarkt, also Preise, aber eben auch insbesondere Verfügbarkeit. Also selbst wenn wir das irgendwie noch deichseln könnten, das halbwegs vernünftig anzubieten, können wir es halt einfach nicht anbieten, weil wir nichts haben. Und da in dem Zusammenhang hatte aber Valve darauf verwiesen, dass sie die Zeit nutzen werden, an besserem Upscaling zu arbeiten. Und ich glaube auch höherer Raytracing-Leistung hatten sie da auch noch genannt. Mhm. So, und zusammen mit der Ankündigung, dass FSR 4 für RDNA 3 im Juli kommt, hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen, okay, dann kommt doch wahrscheinlich die Steam Machine im Juli. Jetzt sieht es danach aus, als würde die sogar noch im Juni erscheinen. Warum sieht es danach aus? Es gab schon letzte Woche einen Leak, beziehungsweise einen Beitrag, ich glaube auf X, wo jemand mutmaßlich Fotos von dem Karton publiziert hat und meinte, ja, das ist quasi das, was hier gerade die Reviewer erhalten haben. Ich gehe auch fest davon aus, ohne dass wir eine Steam-Machine haben, ja, das können wir zu einer Stunde auch sagen, dass andere Steam-Machines haben und dass da kurzfristig was passiert. Also Fabian, erscheint doch FSR 4 für RDNA 3 schon im Juni?
Ja, ich hätte nämlich auch gedacht, dass sie das dann zusammenfallen. Also es erscheint für mich nicht sinnvoll, für Valve, aus Valves Perspektive, diese Steam-Machine auf den Markt zu geben, 2-3 Wochen, bevor dann FSR 4 kommt. Also das, da würden sie sich ja für die eigentlichen Reviews selbst ins Knie schießen.
Ich habe jetzt allerdings auch noch nicht so weit mich umgehört, dass ich dir sagen kann, dass es nicht dann aktuell schon auf den Testmustern ist, sollte es die wirklich geben und es ist nicht alles nur ein Hirngespinst. Ja, aber das große Thema, was wir da zum Anfang des Jahres diskutiert haben, als bis dato nur im Raum stand, dass AMD sich das Thema grundsätzlich mal anguckt seit einem Jahr, wird dann ja zumindest oder spätestens im Juli gelöst werden, dass nämlich die Steam Machine FSR 4 erhalten wird, weil sie eine RDNA 3 GPU nutzt. Wird die Steam Machine dann jetzt gut? Fabian, auch dazu gibt es ja in der News zu den Gerüchten zum Thema, die hast du gestern auch verfasst, weil genau, es gab erstens, ich war noch gar nicht am Ende, es gab ja die Fotos der mutmaßlichen Kartonage und jetzt gibt es Geekbench-Ergebnisse und da gab es im letzten Jahr, also Geekbench ist ja, hatten wir schon mal auch, glaube ich, das Thema, wenn du da nicht eine Commercial License hast, uploadest du ja sofort den Benchmark, ohne es verhindern zu können und deswegen ist das ja immer so eine schöne Quelle für Benchmarks zu unbekannten Geräten. Wenn man das nämlich vergisst oder keine Lizenz hat, die man eingeben könnte, dann uploadet man sofort alles, was man gebenchmarkt hat.
Also ich frage mich halt unabhängig davon, also wie kommt man überhaupt auf die Idee, also Selbst wenn das jetzt kein Testmuster unter NDA wäre, wie kommt man auf die Idee, dass der Geekbench ein sinnvoller Test für das Steam-Machine ist?
Also ich glaube, auf den Geräten, die dort jetzt aufgetaucht sind, und sie sind eben erstmals nicht mit Windows, wie im letzten Jahr dort gelistet, sondern mit SteamOS. Also die Geräte, die jetzt aufgetaucht sind, sind wahrscheinlich auch in anderen Benchmarks getestet worden, die dann kein Auto-Upload der Ergebnisse haben. Aber ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, das Ding kommt demnächst. Wird das jetzt gut mit FSR 4?
Also mit FSR 4 wird es besser als mit FSR 3. Definitiv. Ja, also an der Hardware hat sich ja nichts geändert. Die wurde ja auch im Herbst 25, wann war denn das? War das im November, im Oktober oder war das schon im Dezember? Ich weiß
Och, es ja, nicht. Ach ja, ich habe gestern noch nachgeguckt.
Mach mal auf hier, im November.
12.11.
November. Da wurde das ja schon umrissen, was da drin sein wird. Wir kriegen eine AMD-CPU Ryzen Zen 4 mit 6 Kernen, 12 Threads, bis zu 4,8 GHz. Und als Grafikkarte, es ist ja wirklich eine Grafikkarte, es ist keine APU, sondern da steckt dann wirklich eine Karte drin, wobei sich immer noch die Fragen stellen, inwiefern das vielleicht aufrüstbar ist und weiter und so weiter und so fort. Aber es wird RDNA 3 mit 28 Compute Units, 2,4 GHz und ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie viel Watt das Ding denn eigentlich verbraten darf. Wissen wir das überhaupt schon?
Ich glaube, da gab es noch keine Info zu.
Und damit fehlt dann ja auch wieder eine wichtige Information für die Leistung. Großes Thema natürlich, 16 GB RAM. Okay. Mhm. Aber 8 GB VRAM. Es ist halt im Endeffekt vergleichbar mit einer Radeon RX 7600 mit ohne bisschen XT.
Ja.
Genau, also ohne XT, mit bisschen weniger Ausführungseinheiten als die XT, was ja im Jahr 2026 jetzt nicht mehr unbedingt High-End ist, also war es nie, aber wenn man das vergleicht, dann liegen wir da vielleicht in etwa bei der Rohleistung auf dem Niveau einer PlayStation 5. Na, die hat 36 CUs, RDNA 2 in dem Fall aber, mit ganz bisschen weniger Takt. Das könnte hinkommen, wenn man es mit Konsolen vergleicht. Wie gesagt, die PlayStation 5 Pro hat halt 60 CUs, RDNA 3.5. Klar, die taktet ein bisschen niedriger, aber wir werden auf jeden Fall bei der Leistung unter der PlayStation 5 Pro zurückliegen. Und die kann ja auch FSR 4. Und dann ist natürlich gut, die Frage, was kostet das Teil am Ende? Denn eine PlayStation 5 Pro, die kostet auch nach den Preiserhöhungen, die sie hat, 900 Euro. Ohne Laufwerk. Aber der Vergleich ist fair, denn die Steam-Maschine wird auch kein Laufwerk haben, oder? Hat sie das Ding ein Laufwerk? Nee, ne?
Nee. Ja, aber ist denn der... Ja, ich glaube, das Problem... Also wir wissen, dass das keine High-End-Hardware ist. Und ich glaube, davon muss man sich auch lösen, den Erfolg, oder was heißt, ich glaube, davon muss man sich lösen. Über den Erfolg der Steam Machine wird, glaube ich, der Aspekt nicht entscheiden. Es sind, glaube ich, eher zwei Aspekte. Erstens, wie schafft es Valve, den kompletten Katalog oder einen Großteil des Kataloges und auch neuere Spiele, die potenziell eher für stärkere Hardware ausgelegt sind, durch Steam Machine Presets, die ab Tag 1 auswählbar sind und möglicherweise aber auch die Attraktivität der Plattform, Entwickler dazu zu bringen, dafür zu sorgen, dass diese Steam Machine Presets nicht Minimum, also ne, dass das einfach, dass das Spaß macht. So, ja, ich kann mir ein Spiel besorgen, ich weiß, es gibt es auf Steam, das ist heute rausgekommen, ich hole mir das, ich kann es One-Click auf der Steam Machine spielen, auf dem Linux-Betriebssystem mit FSR 4. Das ist der eine Aspekt und der andere, ist mir gerade entfallen. Nee, also genau, das, also es ist genau, der eine ist, macht es Spaß und der andere ist der Preis. Ja. Weil der wiederum, glaube ich, das andere bedingt. Ne? Also die Idee, die Valve, glaube ich, hatte, war, wir machen hier was, das ist auch wirklich, ja, wir wollen das möglichst günstig anbieten, deswegen nehmen wir halt eine relativ leistungsschwache, relativ alte Plattform. Weil dann wird es sich stark verbreiten und siehe Steam Deck, das Ding hat jetzt wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wenn man da unbedarft losbencht, ist man immer erschrocken, wie wenig Leistung dabei rumkommt. Aber es macht halt Spaß, darauf zu spielen, weil es Mittel und Wege gibt, auch aktuelle Spiele darauf zu spielen, auch wenn es mittlerweile Spiele gibt, die man dann wirklich extrem anpassen muss, aber so. Und
wir haben ja die 5- bis 6-fache Leistung eines Steam Decks auf der Steam Machine.
Ja, genau, also das haben wir schon mal, ne? Also da werden ganz andere Dinge möglich sein. Gut, auf dem Fernseher sehe ich halt natürlich auch mehr Unzulänglichkeiten als auf dem Mini-Display des Steam Deck mit der niedrigen Auflösung, auch wenn ich natürlich näher dran setze und so weiter und so fort. Aber ja, also Der Preis ist natürlich dann zu lang an der Waage, weil wenn das Ding jetzt, es gibt ja jetzt Gerüchte mit was, 1200, 1500, das warten wir erstmal ab. Also gut, wir sehen jetzt auch, wie teuer die Intel Arc G3 Extreme Handheld-Dinger werden. Ne? Das werden super schnelle Windows-Handhelds, die leider alle 1500, 1600, 1700 Euro Aufpreis kosten. Und damit beißt sich die Katze daher auch wieder in den Schwanz. Und zwar nicht positiv. Deswegen, ich glaube, worauf wir nicht achten sollten bei den Benchmark oder bei den Tests, ist jetzt in erster Linie, wie langsam das Teil ist, weil ich glaube wirklich, das ist jetzt nicht unbedingt der springende Punkt. Der viel springende Punkt ist aktuell eher dann doch der Preis, der darüber entscheidet, wie sehr sich das verbreiten wird, was wiederum dafür sorgt, dass, ja, erstens Word of Mouth und zweitens ja, die Hersteller halt auch drauf, oder die Entwickler halt auch drauf anspringen, ne, und dann dafür sorgen, dass das so ein Ding wird wie das Steam Deck. Wie siehst du das?
Ja, also beim Steam Deck hat man natürlich den Vorteil, dass es Dinge machen kann, die man mit vielen vergleichenden Produkten, zumindest damals, als es rauskam, nicht machen konnte. Also,
ja.
Ob man eine PlayStation 5 hat oder eine Xbox oder einen PC.
Kann die nicht mitnehmen.
Man kann damit halt nicht mobil in der Bahn, also kann man schon, aber es braucht schon sehr viel Commitment dann. Das ist am Steam Deck natürlich sehr viel einfacher. Die Steam Machine hingegen, die wird ja ein ganz klassisches Gerät, das man stationär an einem Bildschirm oder an einem Fernseher betreibt. Und damit gibt es natürlich sehr viele konkurrierende Möglichkeiten. Und ich habe ja eben nicht unbewusst die PlayStation 5 Pro genannt, denn das wird die stärkere Plattform sein, was die Hardware angeht. Die wird Exklusivspiele haben.
Ja.
Klar, die Steam Machine hat so gesehen auch Exklusivspiele, nämlich alles, was nicht auf der PlayStation läuft, aber auf dem PC. Und das ist in der Summe natürlich sehr viel mehr. Ist die Frage, ob Quantität Qualität ist. Aber diese PlayStation 5 Pro, die kostet 900 Euro. Und auf der wird auch GTA 6 laufen. Auf der Steam Machine erstmal nicht. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, zum einen, wenn wir uns anschauen, was kostet die Hardware eigentlich separat aktuell, und zum anderen, wenn man auch den Gerüchten der letzten Monate zuhört, da war ja teilweise von Preisen im Bereich 1200 bis 1500 Dollar die Rede.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony, dass das Valve da unter den 900 Euro an der PlayStation 5 Pro landet. Und dann würde ich mir zumindest die Frage stellen, okay, was rechtfertigt es denn, mir jetzt so viel mehr Geld auszugeben für eine Steam Machine als für eine PlayStation 5 Pro? Und das Problem ist, aus der Sicht eines PC-Nutzers ergibt das keinen Sinn, denn ich habe ja bereits den PC und dann kaufe ich mir ja lieber die Exklusivspiele der PlayStation ein.
Und günstigere, achso, ja, okay, so meinst du
das. Würde ich
ja
glauben. Mhm. Und aus der Perspektive eines PlayStation-Spielers weiß ich auch nicht, ob der seine bisherige Plattform mit seinem Account, seinem Netzwerk und so weiter und so fort hinter sich lässt, um auf eine teurere Konsole mit weniger Leistung zu wechseln, anstelle auf zum Beispiel eine PlayStation 5 Pro zu wechseln. Also ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Umfeld, in dem sie da aktuell startet. Und ich weiß halt nicht, ob es da über die Liebhaberei hinaus oder das enthusiastische Interesse von wegen, also es würde mich nicht einmal wundern, wenn es am Anfang mehr Leute gibt, die sich eine Steam Machine als Zweitsystem kaufen, als primäres Gaming-System.
Aber vielleicht bin ich dazu pessimistisch. Ja, weil dieser Ansatz, Linux-Gaming ist ein Hype, es betreiben natürlich die allerwenigsten, 4-5% sind das auf Steam. Trotzdem ist es halt ein Hype-Thema. Die Steam-Maschine ist ein Hype-Thema. Natürlich auch die Diskussion um den potenziellen Preis darüber. Aber es ist eben auch cool, ne? Also endlich im zweiten Anlauf, muss man ja sagen, 15 Jahre später probiert es Valve nochmal, Microsoft den Stinkefinger zu zeigen, ne? Und zu sagen, hier, wir haben die größte digitale Spielevertriebsplattform, wir machen das jetzt auf Linux. Und zwar nicht nur auf dem Handheld, sondern auf dem Desktop-PC.
Finde ich prinzipiell auch gut. Also ich finde es auch cool, das Produkt. Ich, ja, es ist halt, wie gesagt, nur ich bin halt skeptisch, ob das Umfeld, in dem das jetzt starten muss.
Ja. Wie seht ihr das? Ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare zu diesem Podcast. Was sind denn für euch die entscheidenden Punkte oder die tragenden Punkte, die Einflussfaktoren, die dafür sorgen könnten, ob das Ding was wird? Ist es die Leistung?
Der Preis.
Ist es der Spielpreis, Spielspaß oder der Preis? Er hängt natürlich auch am Preis, der Spielspaß, ne? Aber ja, also ich persönlich bin da auch unentschlossen. Ja, ich finde das cool. Ich glaube, da kann echt was draus werden. Ja, aber der Preis und ich glaube, die Leistung, ja, das ist das, was bei Enthusiasten dagegen spricht, bei vielen, wobei die es dann wiederum so cool finden. Du hast ja schon gesagt, Zweit-PC. Ja,
also ich kann mir das wirklich vorstellen, dass viele Leute, die, also genau unser Klientel, das dann eine 5090 am Schreibtisch hat, das denkt sich, boah, die Steam-Maschine ist doch perfekt für unters Fernsehen. Es würde mich nicht wundern, wenn das die größte Zielgruppe zum Start ist.
Naja, weil klar, ich meine, wir haben gerade auch in unserer Community über mehr als eine Dekade inzwischen die Liebe am Basteln eines Mini-RTX-Systems gesehen. Ja, und auch wann immer, also jetzt, wir hatten vorhin ja schon die Noctua I.O. hier, die im relativ hohen Pumpenkopf, da war auch wieder Thema in der Ankündigungsnews, ne? Oh, die sind zu hoch, ne, mit SFF-System. Da passt es nicht und so weiter. Also es ist ja schon etwas, was ihr gerne baut, weil es eine Herausforderung ist, weil man sich ungerne einen Big Tower neben den TV im Wohnzimmer stellt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, Fabian, ist es doch dann aber hier wieder die total langweilige Non-Bastel-Lösung. Aber sie sieht schön aus. Also ich meine, wie groß sind die Rufe nach diesem Gehäuse in der Mini-ITX-SFF-Community? Ja. Also, Hausaufgabe. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Fabian, wir bleiben bei Steam.
Okay.
Du wolltest noch über das Steam Next Fest sprechen.
Ja, dreimal im Jahr veranstaltet Valve ein Event namens Steam Next Fest, beziehungsweise im Deutschen mit dem wunderschönen Namen Steam Spiele Vorschau.
Ja. Und na gut, es gibt schlimmere KI-Übersetzungen, ne? Ich habe leider die schlimmste von letzter Woche aus dem Teamchat nicht mehr in Erinnerung, aber das war doch auch wieder so komplett absurd. Und ein aktueller Running Gag, also wenn ihr mal gucken wollt, wie man es nicht macht, dann müsst ihr mal die Release Notes der Intel Arc Treiber gucken in die deutschen. Aber ja, also Steam Spielevorschau, dreimal im Jahr.
Dazu kann man vielleicht noch sagen, generell heißen alle Steam Events auf Deutsch, also auch die ganzen Sales, die haben irgendwie immer sperrige und seltsame Namen. Immer wenn ich die entsprechenden News oder Notizen dazu anlege, lade ich mir halt das entsprechende Media-Kit zum Sale runter. Da sind dann alle Teaser-Bilder, also alle diese Thumbnail-Teaser-Bilder in allen möglichen Sprachen sind da drin. Und in den allermeisten Sprachen wird einfach das englische Wort übernommen und dann das jeweilige Wort, dann aus das Wort Fest aus der jeweiligen Sprache, für die es gedacht ist, hinten dran gehangen.
Ja.
Aber im Deutschen ist es immer Festival der und dann kommt das Genre oder der Sale-Name, aber übersetzt ins Deutsche und häufig sehr seltsam übersetzt. Also ich weiß nicht, was die da treiben.
Ja, aber das ist die Erwartungshaltung eines Amerikaners, dass sich im Deutschen alles schlimm anhört. Und das erinnert mich auch an einen Kommentar zu einem Video, was ich neulich auf YouTube gestellt habe. Was war denn das nochmal? Da hatte ich auf jeden Fall einen kleinen Text eingesprochen auf Deutsch und es war offensichtlich auch kein deutschsprachiger Kommentator, der gesagt hat, der Audiokommentar würde ihn an Castle Wolfenstein erinnern. Da war auch wieder direkt so, ja, ist halt Deutsch. Okay. Wenn das bisher der einzige Kontakt war, den du mit deutscher Sprache hattest, dann, also ich wusste auch nicht, was ich darauf kommentieren soll, weil ich glaube, er hat mir nicht vorgeworfen, rechtsradikal zu sein. Aber, ja. Gut, also, ja, bitte, Steam Next Fest.
Genau, ja, es handelt sich im Endeffekt, also zumindest würde etwas Wolf so sagen, um eine virtuelle Messe für Indie-Spiele. Entwickler, die ein Spiel auf Steam veröffentlichen, können dieses Spiel noch vor der Veröffentlichung einmal an einem solchen Event teilnehmen lassen. Diese Events kommen dreimal im Jahr. Traditionell halt eben im Februar, glaube ich, im Juni dann wieder und dann im Oktober. Und jetzt ist die Juni-Version halt eben gestartet. Und was bedeutet das, wenn ein Spiel daran teilnimmt? Naja, zum einen gibt es in der Regel im Rahmen dieses Steam Next Fests dann sehr viele neue Inhalte, Informationen zu diesem Spiel, wahrscheinlich auch einen neuen Trailer. Es gibt Livestreams der Entwickler, wo sie ihr Spiel zeigen, präsentieren und spielen und Fragen beantworten. Aber vor allem geht damit in aller Regel eine Demo-Version einher. Das heißt, sehr, sehr viele, also hunderte Indie-Spiele, die in den nächsten Monaten, wahrscheinlich noch im Laufe des Jahres, auf Steam erscheinen werden, die haben jetzt eine kostenlose Demo-Version. Im Laufe dieser Woche, also am Montag ging es los, es läuft bis nächste Woche Montag. Häufig ist es aber so, dass diese Spiele ihre Demo dann auch noch gerne mal eine Woche oder einen Monat online lassen. Aber da gibt es keine Garantie drauf. Aber wer sich für eine große Bandbreite an verschiedensten Genres und Spielen im Indie-Format interessiert, der sollte dieses Wochenende mal schauen, ob da für ihn vielleicht nicht was dabei ist.
Also ein kleiner Service, Public Service Announcement von dir hier an dieser Stelle. Und gibt's schon was, auf das du dich da besonders freust?
Hast du was im Blick? Ich kam tatsächlich noch nicht so wirklich dazu.
Okay, mal also du hast dir vorgenommen, reinzuschauen und dann.
Für zum Wochenende. Aber ich habe schon gesehen, Gilde 1400. Irgendwas. Da hat Micha sogar schon eine News zugeschrieben.
Ja.
Ich weiß gerade nicht mehr, welche.
1410.
Ja. 1410. Genau. Das reizt, das würde ich, glaube ich, mal ausprobieren in der Demo. Jetzt habe ich mal gerade die Seite geöffnet. Hier wird mir auch direkt nochmal 1666 Amsterdam, was ja auf dem Summer Games Fest vorgeschlagen wurde und seitdem schon eine Demo hat, wird mir hier nochmal angezeigt. Auch dazu gibt es eine Demo. Die würde ich mir dann eventuell mal anschauen und oh, hier sind schon wieder so viele kleine, schnuckelige Aufbauspiele dabei, das wird gefährlich am Wochenende. So.
Gut. Schnell zum nächsten Thema, damit du dich anfangen kannst, vorzubereiten. Trifft ja auch wieder sich mit dem gerade besprochenen Thema Steam Machine, weil der Grund, ja, warum die wahrscheinlich teurer werden wird, als ursprünglich mal nicht angekündigt, aber gedacht, sind halt die Speicherpreise. Und seit 9 Monaten guckt sich der eben schon angesprochene Michael einmal im Monat, immer zur Mitte des Monats, an, wie es denn ausschaut mit den Speicherpreisen. Und zwar ganz konkret, nicht an irgendeinem Speicher-Spot-Market, sondern im deutschen Handel. RAM, SSDs und HDDs. Und er hat sich da im September des letzten Jahres Module zurechtgelegt oder SSDs oder HDDs, die damals zu den beliebtesten gehörten, laut Zugriffen im Preisvergleich. Und die, soweit ich es mitbekommen habe, auch immer noch alle verfügbar sind und guckt sich seitdem jeden Monat an, wie es aussieht. Und ja, Fabian, möchtest du die frohe Botschaft verkünden?
Die frohe Botschaft? Also beim Arbeitsspeicher ist es nicht mehr hochgegangen. Ist das die
naja,
frohe Botschaft?
Ja. Aber minimal schon.
Minimal, ne? Ja, nur noch um 6%, ne? Also im Vergleich zum September 25.
Ja. Also wir sind da auf einem Niveau von 288%, also knapp 4-mal so teuer ist der Arbeitsspeicher, den Michael verfolgt. Das sind 10 Module als Mitte September. Bei den SSDs ging es auch nochmal ein Stück nach oben, aber auch nur geringfügig, 3 Prozentpunkte. Da sind wir jetzt bei 112%, also mehr als doppelt so teuer wie im September 25. Und wo es richtig nach oben ging, nämlich die einzige Kategorie, die sich zuletzt noch geweigert hatte, die 100% Preisaufschlaghürde zu nehmen. HDDs sind jetzt mit 107% gegenüber September 25 auch über dem Niveau, das wir im September 25 gesehen haben. Fand ich ganz interessant. Wir haben zuletzt so viel darüber berichtet. Thema HDDs, ausverkauft, komplette Jahresproduktion. War das nicht schon Ende letzten Jahres das Thema, dass das alles weg ist für dieses Jahr?
Also soweit ich weiß, ist seit letztem Jahr eigentlich alles weg für das Jahrzehnt.
Ja, und gestern super viele Kommentare auf den Inhalt. Hä, wieso HDDs? Braucht doch kein Mensch mehr. Doch, braucht man halt. Auch in AI-Rechenzentren, die ganzen Daten müssen nur gespeichert werden. Natürlich sind das jetzt nicht die Laufwerke, die konkret beim Inferencing dann in dem Moment zum Einsatz kommen, wenn irgendwas eingibt, aber es ist der Speicherbedarf, auch diese Anwendung ist so gigantisch groß und HDDs verkaufen sich wie geschnitten Brot. Die Hersteller drucken Geld, nur nicht mit euch. oder wo beziehungsweise doch, also wenn ihr dann euch dann doch entscheidet, eine HDD zu kaufen, da gab es viel, viel Feedback gestern in der News zum Thema von Leuten, von Community-Mitgliedern, die in den sauren Apfel beißen mussten, weil ihre HDD zuletzt die Grätsche gemacht hat. Und es gab aber auch viele Kommentare von Nutzern, die sich wirklich weiterhin diebisch darüber freuen, dass sie im Sommer letzten Jahres aufgerüstet haben, 4x32 TB oder sowas, ja, und noch dachten, um Gottes Willen, also wie viel Geld gebe ich hier bitte aus, ja? Und jetzt bangen, dass das durchhält. Ja, jetzt habe ich mal wieder auf den Tisch gehauen, das hat man bestimmt gehört. Aber ja. Es ist kein Ende in Sicht, keine Besserung in Sicht. Insofern ist das natürlich überhaupt keine frohe Botschaft, sondern alles andere, nämlich eine sehr traurige Botschaft, die wir hier zu verbreiten hatten. Aber es ist ein schöner Überblick, den wir einmal im Monat machen und da werden wir wohl wahrscheinlich noch eine ganze Weile.
Die Tabellen werden bald zu breit, ne? Müssen wir mal schauen.
Ja,
wir müssen ja anfangen, ein paar Monate rauszunehmen.
Zwischenstände mal rausnehmen oder die Darstellung ändern. Ja. Eine frohe Botschaft, Fabian, zum Schluss. Und ich weiß, wir sind noch nicht bei 2 Stunden angelangt, aber wir haben viel zu tun. Deswegen enden wir heute schon etwas früher, aber mit einer wirklich frohen Botschaft Community Benchmarks. Fabian, du hast am Wochenende, auch wenn wir das schon mal gemacht hatten, aber wir haben jetzt eben das neue Setup, das wesentlich einfacher für euch und für uns und auch übersichtlicher für euch und für uns, hast du nochmal einen Community Benchmark zum 3D Mark aufgesetzt und
ja, nicht nur Singular.
Ist dir seitdem ergangen?
Sehr entspannt. Also es ist wirklich fantastisch, da in aller Seelenruhe zu sehen, wie Ergebnisse reinkommen, hunderte Ergebnisse und ich nichts machen muss. Also das stimmt nicht ganz. Ich schaue ab und zu drauf und sehe dann, oh, dass hier diese RTX 5090 ist aber 50% langsamer als die anderen 38 RTX 5090, die hier schon eingereicht wurden. Was zur Hölle. Okay, 78 Radeon RX 9070 XT, ich bin wieder beruhigt. Aber, aber es ist halt sehr entspannt, auch aus redaktioneller Perspektive, nicht mehr jedes Ergebnis selbst formatieren und Plausibilität prüfen und einfügen zu müssen, sondern einfach zu sehen, wie die neuen Kommentare direkt in den Diagrammen landen. Und es ist, denke ich, auch für die Teilnehmer genauso erfreulich, wenn sie nicht warten müssen, bis ihr Ergebnis im Diagramm auftaucht, sondern es einfach direkt da ist.
Ja, und eine Sache, die oder einen Hinweis möchte ich trotzdem noch geben. Da habe ich auch im Thread schon x-mal gemacht. Und es geht natürlich unter, genau wie manchmal untergeht, wenn ihr euch noch irgendwas wünscht. Fehlt eine CPU, fehlt eine GPU, fehlt ein Treiber, fehlt ein RAM-Takt. Da haben wir euch ja schon anfänglich mit Forza 6 und Forza Horizon 6 und dann auch mit dem Cinebench 2026, den gibt es ja auch schon jetzt im 3D-Mark immer gesagt, meldet euch bitte. Und bitte, 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 wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, mitmachen wollt und ihr habt Hardware, die ihr nicht auswählen könnt, dann dürft ihr mitmachen. Aber bitte erst, nachdem ihr geschrieben habt, gerne @Jan, @Witsche, Fabian, weiß der Geier was, irgendein Teammitglied, mir fehlt hier was, bitte tragt es ein, weil ich habe die letzten Tage wirklich x-mal Posts gesehen von Nutzern, die gesagt haben, ja, ich habe zwar diesen Prozessor, aber der ist nicht dabei, deswegen habe ich den ausgewählt. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Auch wenn es vielleicht nah dran ist und das Bild gar nicht so verfälscht, ist es halt das falsche Produkt. Insofern, bitte, bitte meldet euch vorher, ja, bitte melde dich, bevor es soweit ist, bevor du deine Ergebnisse einträgst, stell sicher, dass alles bereit ist zum Eintragen, dass wir dir alles bieten können. Warum ist nicht alles da? Wie lang sollen die Dropdowns sein, wenn wir wirklich jede Grafikkarte, jeden und insbesondere jeden Prozessor, den ihr potenziell haben, besitzen könntet, vorhalten? Ja, das ergibt keinen Sinn. Schon jetzt sind die Listen extrem lang und sie beinhalten deutlich mehr Produkte, als bisher genutzt wurden, weil wir bis zurück zum ersten Ryzen wirklich alles aufgenommen haben, beispielsweise, was da verfügbar ist und auch bis zur 12. Generation Intel Core ist ja alles dabei, was man auswählen könnte und vieles besitzt sie halt auch einfach nicht und deswegen, ja, so, das war mein einziger Hinweis. Ansonsten sieht das wirklich toll aus. Denkt dran, ihr könnt falsch eingesendete Ergebnisse, da könnt ihr so oft wie ihr wollt euer Forenposting im Nachgang editieren. Das ändert nichts mehr. Das ist dann in der Datenbank. Da müsst ihr uns bitte auch davon in Kenntnis setzen, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Ja, aber genau wie du, Fabian, gucke ich auch immer mal drüber. Wir haben ja da diese Fehlerbalken. Da sieht man schon immer ganz gut, wo was hätte schief gelaufen sein können. Ansonsten ja eine wunderbare Sache und wie auch schon x-mal im Thread geschrieben, das ist auch weiterhin nur der Anfang. Wir werden da weiter dran arbeiten, an der Übersichtlichkeit, aber auch daran, wie ihr seht, was ihr vielleicht schon gebencht habt oder was ihr noch nicht gebencht habt und wo es noch weitere Möglichkeiten zur Teilnahme geben könnte und so weiter und so fort. Super interessant. Wo ihr gerne auch immer wieder aktuell mitmachen könnt, ist Forza Horizon 6. Da gab es Updates zuletzt. Es gibt neue Treiber. Ich habe schon gesehen, ein oder zwei von euch hatten gesagt, Mensch, mit dem letzten Treiber ist mit Intel Arc da ordentlich was passiert. Genau sowas wollen wir in Zukunft ja gerne auch nachhalten. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt so einfach, weil ihr habt alle Forza Horizon 6 schon durchgespielt. Na, wahrscheinlich nicht, aber es ist jetzt halt nicht mehr das Hype-Spiel aktuell, weil es ist ja schon ein paar Wochen alt. Aber gern nochmal teilnehmen, ja, mit dem aktuellen Patchstand, mit eurem identischen System, vielleicht dem aktuellen Treiber. Gut, das wären jetzt schon zwei Variablen, die wir verändert haben. Aber auch dann hätten wir die Chance, zusammen mit euch Dinge herauszuarbeiten, wie was hat sich denn getan mit den Treibern, die eigentlich schon zwei Generationen vorher Game Ready waren und jetzt plötzlich deutlich schneller geworden sind? Oder ist es ein Spieler-Update gewesen, was verändert hat? Ja, Fabian und 3D-Mark, da, wenn wir schon beim Thema sind. Und da kommt ja dieses Jahr noch eine neue Version. Bisher ist ja noch.
Dieses Jahr? Das wusste ich also.
Dieses Jahr.
Wird das dieses Jahr? Okay.
Ja, das soll noch dieses Jahr kommen. Ein Next Gen. Ich soll nicht Gen sagen, richtig? Was soll ich sagen? Du hast mich doch neulich mal auf irgendwas drauf hingewiesen.
Wir hatten die Frage. Ich habe im Vorfeld des Podcasts noch überlegt, wir hatten auch noch Fragen. Es war nicht die Frage, wir hatten noch eine andere Frage, die ist mir entfallen. Aber wir hatten auch diese Frage, warum sagen wir eigentlich AMD FSR, NVIDIA DLSS, aber Intel GSS?
Ja,
und ich weiß es selber nicht.
GSS, ja, das ist mir am Anfang.
Irgendwann abgehört von bei dir, ich weiß nicht.
Ja, na klar.
Ja, doch.
ja, und warum sagen wir TI und TI? Also ich glaube, mittlerweile sagen wir immer TI.
Ja.
Ja, weist uns gerne auf Unzulänglichkeiten in unserer Aussprache hin.
Nee, aber dann hast du das doch jetzt XES oder XESS.
XESS heißt das jetzt bitte ab sofort.
Okay.
Und Radeon.
Oh nein.
Da kommt ja dieses Jahr noch ein neuer 3D-Mark, den hatte UL Solutions am Stand von Thermal Grizzly in, hatten wir sogar schon drüber gesprochen im Podcast aus Taipei, da kommt ein neuer und das war so auch so ein bisschen der Anlass, dass wir den 3D-Mark jetzt in den neuen Community-Benchmark aufnehmen und dann können wir da später im Jahr den neuen Next-Gen-Benchmark, Next-Gen-Gen, du hast mich doch da neulich drauf hingewiesen, Fabian, was soll ich sagen?
Ja, nee, Next Gen ist doch okay.
Gut, also, dann hat das jetzt hier eine Absolution erhalten. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas hattest du mir da geschrieben oder es war wer anders. Also Community Benchmarks. Möglicherweise, wenn uns Ubisoft da keinen Strich durch die Rechnung macht und Assassin's Creed Black Flag resynkt, plötzlich keinen integrierten Benchmark mehr hat, dann machen wir dazu dann auch schon wieder den nächsten Community-Benchmark. Das wäre dann aber auch so ein bisschen aus Eigennutz, denn in der Woche, wo das Spiel erscheint, ist Wolfgang im Urlaub, da wird es keinen Techniktest geben, kann ich auch schon mal sagen. Noch ein Grund für AMD in Sachen FSR4 für RDN3 ein bisschen Gas zu geben, ja, dass wir im Sinne von Wolfgang frühzeitig einen Blick drauf werfen kann. Und Fabian, ich hoffe, du kannst gesund und munter das Steam Next Fest, was sich Steam Spielevorschau nennt, Event, am kommenden Wochenende gesund und munter genießen. Ihr bitte bleibt auch gesund. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.